Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
ein Mann, der sich im Dschungelcamp genauso selbstverständlich und stilsicher bewegt wie im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, Moderator bei NTV und im WDR, nicht zuletzt der Vater des erfolgreichsten deutschen News-Podcasts, Apokalypse und Filterkaffee.
Oh, spätestens jetzt fällt aber Gabor Steingart die Tasse aus der Hand.
Ich hab mir einfach mal diesen Superlativ erlaubt.
Ist mir absolut recht.
Micky Beisenherz, herzlich willkommen.
Herr Frenzel, ich soll Sie ganz lieb drücken und küssen von meiner Frau, aber da wir in Zeiten leben, in denen Einvernehmlichkeit ganz wichtig ist, wollte ich es Ihnen zumindest vorher angekündigt haben.
Ich würde sagen, wir klären das im Laufe dieser Sendung, aber okay. Ich fühle mich geehrt und freue mich. Ich hätte auch bei dieser Begrüßung ergänzen können, ein Mann, ich weiß nicht, ob ich diesen Superlativ gleich wieder verwenden kann.
Sehr gerne.
Ich mache es einfach, ich glaube, mit der lustigsten Ehefrau oder Partnerin, die es gibt.
Das ist wahr.
Micky Hassania.
Die intelligenteste obendrein, also ich bin gesegnet.
Ich könnte noch was ergänzen. Mhm. Der beste Stimmenimitator von Helmut Kohl über Gerhard Schröder bis Karl Lauterbach. Aber ich finde, dieses Thema ist gerade so ein bisschen heikel. Ne? Also nicht, dass jetzt hier irgendwie aus Versehen, aber gut, lassen wir
also
das.
Also ich könnte dazu auf jeden Fall passend sagen, ich habe nach langer Zeit eine gelbe Strickjacke wieder angezogen. Übrigens jetzt nicht das Genscher Modell.
Nee,
und
da ist
fand
so ein
in meiner
Fuchs drauf.
Schauen Sie, was in meiner linken Tasche ich daraus ziehe.
Eine Maske?
Eine Maske. Dachte ich so, ach guck an. Könnte vielleicht nochmal wieder wichtig werden, also wer weiß. Ne?
Also, das kann ich schon mal sagen, trotz der Maske, das wird heute kein Thema sein bei unserem Blick auf die Themen des Tages. Andere angetextete Dinge schon, ein Kuss und die Folgen, Rubiales, ein stellvertretender Ministerpräsident und die Debatten drumherum, die Fragen, die es da gibt. Da gibt es ja Fragen an Hubert Aiwanger, es gibt Fragen an Markus Söder. Ich habe eine Menge Fragen an Micky Beisenherz, dafür ist er heute hier für unseren Blick auf die Themen des Tages. Schön, dass Sie dabei sind, live am Radio oder auch im Podcast. Schönen guten Tag. Wir schauen auf die Themen des Tages und ich würde sagen, Micky Beisenherz, auf die Taz ist mal wieder Verlass. Der Titel heute zur Causa Aiwanger, 25 Fragen an Söder.
Ja, auf die Taz ist Verlass ist ja sowieso mit Abstand der Garant für die besten Headlines, mindestens das.
Ja,
also
ist so.
Ich bin ja Abonnent, von daher darf ich die Taz natürlich auch loben. Ja, diese 25 Fragen von Söder an Aiwanger, wir alle stellen uns ja die Frage, was sind denn das für Fragen? Die sind ja völlig ungeklärt. Ich habe ja schon gesagt, was sind das für Fragen, die man dann so Aiwanger stellt? Keine Ahnung, irgendwie so beim Wesenstest. Schindlers Liste, auf welcher Seite stehen Sie, wenn Sie den Film gucken? Solche Sachen, dass man wirklich also restlos aufklären will, wes Geistes Kind der ist. Wir wissen ja auch nicht, also es gibt ja kein Ultimatum, wir wissen ja nicht, bis wann diese Fragen, mein
zeitnah,
Tipp ist.
Zeitnah, hat er gesagt.
Ja,
ne?
Zeitnah bedeutet für Söder, bis ich Bundeskanzler bin und sich einfach keiner mehr für Landespolitik interessiert, ich mich schon mal gar nicht mehr. Das könnte ich mir vorstellen bei Söder. Ist interessant, oder, die ganze Geschichte jetzt?
Auf jeden Fall, ich fand es spannend, wir haben das gestern frisch hier in die Sendung bekommen, um 12 Uhr hat Söder dieses Statement gegeben,
ja.
Diese 25 Fragen angekündigt. Ich find das
Wie finden
interessant.
Sie die Onkels, Herr Aiwanger?
Aber ich finde es interessant, dass man weiß, man wird 25 Fragen stellen. Mhm. Also schon mal einfach die Zielgröße festlegt, ja. Ohne zu wissen, was sie sind. Oder vielleicht gab es die schon. Aber
sind wie diese 77 Fragen der FDP, die sie nochmal an Habeck, ne?
Genau, zum Heizungsgesetz.
Die Älteren werden sich erinnern, der war mal Wirtschaftsminister, war mal sehr populär.
Der wird heute auch noch vorkommen hier.
Natürlich,
der ist es noch. Der ist es noch. Aber ich finde es ja interessant, also was die Taz da ja weiterdreht, ist natürlich auch das politische Verantwortungsspiel,
genau.
Nämlich ja. An den Ministerpräsidenten, den Chef
ja.
Des Ganzen. Schön ist da halt auch die Frage, wo ist sie denn? Wäre es eigentlich schlimm, wenn Bayern mal nicht von der CSU regiert wird? Aber gut, also klar, wie die Antwort von Markus Söder ausfällt.
Ja.
Aber es ist natürlich die Frage nach der politischen Verantwortung, ob Markus Söder, der jetzt eigentlich vernünftig gerecht wird,
ja.
Jetzt schon, oder ob das ein Taktieren, eine Zögerlichkeit ist.
Wahrscheinlich ist es irgendwie beides, ne? Also bei Söder ist es ja immer Taktieren. Er hat ja zuvor auch schon gesagt, auf keinen Fall mit den Grünen.
Mhm.
Da war dann ja schon vor seiner Rede am Dienstag war ja schon klar, lieber einen mutmaßlichen Holocaust-Verharmloser als einen bekennenden Grünen. Das war ja vorher schon klar.
Mhm. So. Ist aber übrigens interessant, in dem Festzelt, in dem das gesagt wurde,
ja.
In Mutlangen, gab es bei diesen ganzen Aiwanger-Passagen höflichen Applaus, also wo ja. Sich Markus Söder den Aiwanger so ein bisschen vorgenommen hat,
ja,
auch zum Teil mit parodiertem Zitieren.
Mhm.
Und dann gab es richtig großen, kräftigen Applaus bei dieser grünen Aussage. Das zeigt auch ein bisschen was über die politische Stimmung.
Ja, natürlich. Also Söder zieht ja das bürgerliche Milieu vor als Koalitionspartner und diesem schreibt der Aiwanger nach wie vor zu. Das wird natürlich schon auch interessant, wenn man sich vorstellt, das ist ja sein Vizeministerpräsident und irgendwann geschieht in naher Zukunft wieder irgendetwas Antisemitisches in Deutschland, irgendein Anschlag auf eine Synagoge, was auch immer. Und dann steht auch Söder da und sagt nie wieder und wehret den Anfängen. Und sein Vizeministerpräsident ist jemand, dessen Flugblatt, an dem er ja so oder so irgendwie beteiligt ist, in der KZ-Gedenkstätte Dachau als Schüleraufsatz ausliegt zum Thema verfehlte Erinnerungskultur. Das sind ja Sachen, die kriegst du ja so einfach nicht ausgeräumt. So, klar, ne? Also irgendwie in dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten, Unschuldsvermutung, wenn auch nicht im juristischen Sinne.
Und Hubert Aiwanger. Und natürlich auch die Lebensweiterentwicklung, die man jemandem zugutehalten kann. Und
total,
muss,
absolut.
Er hat ja, das ist jetzt zwar wieder ein bisschen her, aber in den ersten Reaktionen hat ja auch Hubert Aiwanger gesagt, also hat sich ganz klar distanziert von dem, hat ja nicht gesagt, ich bin in irgendeiner Form noch gedanklich dort oder stolz darauf.
Aber damit
darauf.
Das stimmt, aber richtig aufgeräumt mit dem Thema hat er auch nicht. Das Letzte, was man von ihm lesen durfte, war bei Twitter, dass er gesagt hat, die Schmutzkampagne geht nach hinten los.
Genau, also das finde ich interessant, das kam ja so heute im Laufe des Vormittags, glaube ich. Schmutzkampagnen gehen immer nach hinten los, Hubert Aiwanger. Und da dachte ich dann auch so, wow, das ist jetzt, sagen wir mal, in eine Spur Demut zu wenig an dieser Stelle. Ne?
Strahlt also, natürlich aus an die Wählerschaft, die freie Wählerschaft, die mutmaßlich über diese ganzen Vorgänge nicht kleiner geworden sein dürfte. Wahrscheinlich sogar noch 1-2% mehr. Mhm. Also ich glaube, dass alle, die sich nach den letzten Wochen und Monaten für Aiwanger entschieden haben, werden aufgrund dieser Geschichte jetzt nicht von ihm abgerückt sein. Denn die werden das als Jugendsünde abtun und sagen, mein Gott, wir haben doch mit 17 alle so ein paar Flausen im Kopf gehabt. Und was man Aiwanger zugutehalten kann, ist, zumindest nach allem, was ich sagen und sehen kann, dass er im politischen Wettbewerb jetzt nicht durch antisemitische oder rechtsradikale Ausfälle auffällig geworden ist. Und das sind ja die 35 Jahre danach. Mhm. Man muss aber trotzdem sagen, das, was vorher gewesen ist, dieses Flugblatt, das er ja zumindest in seiner Tasche hatte, eines oder mehrere, plus das Verhalten in der Schule, also den Hitlergruß machen, Judenwitze erzählen, was jetzt gerade dieser Tage dann ja auch nochmal rauskommt, das ist schon eine ganze Menge, um zumindest die Frage zu stellen, ob die Person, die da in einer Regierungsverantwortung ist, aufgrund ihrer charakterlichen Grundbeschaffenheit dafür geeignet ist. Mhm.
Aber also Sie sagen ja Frage und das ist für mich wiederum die Frage oder vielmehr fast schon auch so ein kleines Plädoyer dafür, dass neben all dem Taktischen bei Markus Söder eigentlich auch eine Berechtigung drin liegt, dass er da jetzt nicht sofort den Stab bricht und sofort einen stellvertretenden Ministerpräsidenten entlässt.
Er weiß, dass es natürlich komplett nach hinten losgehen würde für ihn.
Ja, aber auch natürlich unter dieser Fragestellung müssen wir da einfach dem Ganzen noch ein bisschen Raum geben, beispielsweise zur Klärung bestimmter Fragen, beispielsweise um zu sehen, wie verhält er sich jetzt.
Also, Frage 23, Herr Aiwanger, Pudel oder Schäferhund?
Aber ich versuche ja immer so zu sagen, für das politische Lager, dass sich da jetzt ja gerade ganz klar und einig ist, das geht gar nicht klar. Mit Aiwanger, so ein Beispiel zu finden, wo sie dann vielleicht ins Zweifeln kommen. Es gab ja, es ist ewig lange her, ein Kanzler Schröder und ein Vizekanzler Joschka Fischer, bei dem dann irgendwann Recherchen, war nicht die Süddeutsche, war ein anderes Blatt, festgestellt haben, in seinen 70er Jahren, als er noch eher Lederjacke trug, da hat er mal ordentlich einen Polizisten wohl mit verprügelt bei einer Demo.
Ja,
Putztruppenzeiten. Und da war es ja sicherlich auch nicht verkehrt, dass ein Kanzler Schröder gesagt hat, ich entlasse jetzt nicht sofort meinen Vizekanzler, sondern sagt, okay, wir gucken uns das Ganze mal an. Dieser Mann hat eine Entwicklung durchgemacht, der ist irgendwie vom politischen Rand in die Mitte gewandert, ganz ordentlich in die Mitte als grüner Oberrealo. Also dem Rechnung zu tragen.
Ja, absolut. Ist auch richtig und sowas muss man klären und prüfen. Und wahrscheinlich war es oder ist es grundsätzlich richtig, sich diese Dinge ganz in Ruhe anzuschauen. Aber das Thema Antisemitismus ist gerade in Deutschland ein stets virulentes und natürlich mit das größte Thema aufgrund unserer Geschichte. Und da besonders sensibel mit umzugehen, das ist natürlich unsere Aufgabe und auch Söders Aufgabe. Und da stehen wir jetzt, ne?
Tja, ich gucke nochmal auf die Taz. Frage 23, Herr Söder? Frage 24, Herr Söder. Und Frage 25, telefonieren Sie eigentlich schon heimlich mit den Grünen?
Das wird garantiert nicht passieren.
Ich bin gespannt auf die Antworten. Ich danke für die Antworten von Micky Beisenherz.
Gab es denn welche? Ich stelle ja auch nur Fragen. Ich habe ja auch keine Ahnung.
Ach so, das habe ich jetzt gar nicht in der Schnelle überprüft. Ich meine Antworten gehört zu haben. Ja.
Okay, gut.
Ja, also gut geblufft an dieser Stelle. Bitte weiter bluffen. Wir haben ja noch weitere Themen heute. Und ein Thema, das sich gleich hier auf unserer Liste findet, hat im Prinzip ähnliche Fragen, wenn es auch eine ganz andere Geschichte ist, nämlich diese Frage, ne? Also wann ist es beste journalistische Recherchearbeit, ab wann wird es Kampagne, und wir sind nämlich gleich beim Thema Rammstein und den eingestellten Ermittlungen.
Ich freue mich drauf.
Ermittlungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann in Berlin sind eingestellt. Die Staatsanwaltschaft sieht keinen hinreichenden Tatverdacht. Das ist eine Nachricht, die seit gestern für einige Aufregung, für einige Diskussionen gesorgt hat. Die Rammstein-Fans, die sich sicher waren, das kann sowieso nicht wahr sein, all diese Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, die fühlen sich natürlich bestätigt. Andere verlieren möglicherweise den Glauben an die Wirksamkeit der Justiz. Micky Beisenherz, am Ende ist das ja wieder diese große Frage, ne? Was ist wahr und ab wann haben wir einen Maßstab, der das nicht zu einer Glaubens- und einer Sympathie- und einer Lagerfrage macht?
Also Ronen Steinke, der großartige Journalist und Jurist, hat das Ganze schon am 13. Juni vorweggenommen und hat genau das geschrieben, hat gesagt, wir werden wahrscheinlich dann irgendwann an dem Punkt gelangen, dass wir feststellen, da ist nichts mehr festzustellen, die Unschuld ist in diesem Falle bewiesen, beziehungsweise die Schuld ist nicht bewiesen. Und jetzt stehen wir hier mit, also zumindest im übertragenen Sinne, runtergelassenen Hosen und wissen jetzt auch nicht genau weiter. Ja, das ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig schwer, darüber zu reden, weil es so ein riesiges Grau gibt. Denn Till Lindemann ist jetzt im juristischen Sinne unschuldig. Es konnte weder belegt werden, dass er jungen Frauen K.O.-Tropfen verabreicht hat, sie vergewaltigt hat. Und es konnte auch nicht belegt werden, dass es zu einem Machtmissbrauch gekommen sei.
Das konnte unter anderem nicht belegt werden, weil es eben Anzeigen Dritter waren. Also Menschen, die die Berichterstattung in der Süddeutschen, im Spiegel dergleichen gesehen haben und dann bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet haben. Aber eben nicht die Betroffenen selbst. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, also jetzt mal Betroffene, ich habe es jetzt einfach so gesagt, davon ausgehend, dass es Betroffene gibt, man muss ja in dieser Unschuldsvermutung jetzt noch mehr bleiben. Und da ist natürlich die Frage, warum. Wir haben das versucht auch seit gestern schon mal ein bisschen zu klären. Menschen, die sich auskennen, haben hier mit Christina Klemm gesprochen, im Deutschlandfunk Kultur, Fachanwältin für Strafrecht, spezialisiert eben auf diese Art von Straftaten, geschlechtsspezifische Straftaten. Und deren Antwort, warum es eben diese Anzeigen der Betroffenen nicht gab oder häufig nicht gibt in solchen Fällen, fällt so aus.
Es gibt natürlich seit Aufkommen dieser Vorwürfe unglaubliche Angriffe auch gegen Betroffene. Es gibt die auf juristischer Ebene, aber auch im Netz, in der Öffentlichkeit. Werden sie beschimpft, werden sie als Lügnerinnen dargestellt, drohen ihnen erhebliche juristische und auch finanzielle Konsequenzen. Deswegen gibt es natürlich große Sorge auf Seiten von Betroffenen, dies dann auch in einem Ermittlungsverfahren auszusagen, weiter in die Öffentlichkeit zu gehen und mehr zu tun, als eine eidesstattliche Versicherung abzugeben.
Das ist die Einschätzung von Christina Klemm, Strafrechtsanwältin. Ja,
das ist ja auch, das ist ja nach meinem Dafürhalten alles auch richtig. Da trifft dann ja auch der Rechtsstaat auf Gerechtigkeit. Also es sind ja zwei Dinge, die oft mutmaßlich nicht Hand in Hand gehen. Und du hast wiederum auch das Netz als verlängerten Arm der Juristerei und des Journalismus ja auch. So im Falle von Lindemann ist mein persönlicher Eindruck, dass der Gerechtigkeit vermutlich nicht Genüge getan wurde, aber das ist nicht zu belegen. So, das ist mein Empfinden.
Wo Sie das gerade sagen, es gibt ja diese Aussage der früheren DDR-Bürgerrechtlerin, viel zu früh verstorben, Bärbel Bohley, die das gesagt hat mit Blick auf das DDR-Unrecht. Wir wollten Gerechtigkeit, aber wir bekamen den Rechtsstaat.
Genau.
Was viele immer so als Kritik am Rechtsstaat empfunden haben.
Na, grundsätzlich ist das ja gut. Man kann natürlich auch sagen, der Rechtsstaat funktioniert, dass jemand von diesen Vorwürfen freigesprochen ist. Das ist ja gut. Es gibt ja auch genügend andere Fälle, in denen man das ja auch als positiv erachten kann, dass nicht jeder Vor- und Anwurf in diesem Falle verfängt und dass man sich auf den Rechtsstaat verlassen kann. Das ist genauso gut wie negativ. Denn auf anderen Seiten gibt es natürlich auch im Netz nicht nur Angriffe auf die vermeintlichen Opfer, sondern auch auf die mutmaßlichen Täter, die je nach, also wir können eh keine Schablone anlegen, die auf alle Fälle passt, sondern wir müssen uns jeden Fall individuell ansehen und schauen, was da ist. Und das gilt natürlich auch für den Journalismus.
Ja.
Das gilt für den Spiegel, genauso für die Süddeutsche, für die Bild sowieso.
Und wo wir beim Journalismus sind, das ist natürlich dann eine Gefahr, die entsteht und immer wieder entstanden ist, zu beobachten war, dass sich natürlich auch so ein gegenseitiger Antrieb entwickelt. Ne?
Genau.
Also wenn einzelne Medien an der Geschichte dran sind, dass die anderen nachrecherchieren, dann manchmal Sachen größer werden. Ich rede jetzt rein theoretisch nicht bezogen auf den Fall Rammstein.
Genau.
Wir haben es bei anderen, nehmen wir den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff,
wo
es durchaus Geschichten gab. Genau. Und irgendwann war das Bobbycar mit in der Geschichte.
Ja, es war dann exzessives Verhalten hinten raus. Ne?
Ja.
Es gab durchaus einen Anlass, um über Dinge zu berichten. Und dann irgendwann galoppierte es komplett davon. Und ja, das Ergebnis war halt, dass Bobbycar und der Rest Europas im Zweifel irgendwo über dem Atlantik, die haben gesagt, sag mal, warum ist jetzt genau nochmal euer Präsident zurückgetreten?
Ich meine, gut, dass wir ihn haben. Ich glaube, er muss immer zu diesen ganzen beispielsweise so Beerdigungen fahren von irgendwelchen Staatschefs weit weg, wenn Steinmeier oder auch der Kanzler keine Zeit haben. Da ist man immer froh, wenn man jetzt einen Altbundespräsidenten hat, der rehabilitiert ist.
Ja.
Aber nochmal zu der Thematik. Ich habe mich ja gefragt, ob dieses Phänomen des Nicht-Wahrhaben-Wollens, wenn jemand, dessen Fan man ist oder in dessen politischen Lager man ist, Stichwort Aiwanger, sich irgendwas hat zu Schulden kommen lassen oder zumindest dieser Verdacht in der Welt ist, ob das eigentlich zugenommen hat. Also ob wir da so ein Phänomen haben, dass im Prinzip das, was irgendwann ermittelt oder beispielsweise durch Recherchen dargestellt wird von Medien, dass das so in Frage gestellt wird. Und Sie merken schon, ich bin jetzt heute so ein bisschen in den historischen Vergleichen, war schon bei Fischer und Schröder.
Ja.
Und bin jetzt nochmal 20 Jahre weiter vorher. Uwe Barschel, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.
Das Ende, Ehrenwort.
Das Ehrenwort und das Ende in der Badewanne.
Ja.
Da war ja irgendwie doch für alle klar, auch den größten CDU-Anhänger, das ging halt einfach nicht. Ich frage mich, wäre Barschel heute jemand, der damit eher durchkommen würde in seinem Lager, weil sich das so verschoben hat?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ne? Auf der anderen Seite sagt Friedrich Merz gerade, Andreas Scheuer war ein hervorragender Verkehrsminister. Also schwer zu sagen. Das Problem ist ja nicht nur die Verdachtsberichterstattung. Die ist ja erstmal gar kein Problem. Das finde ich total legitim, dass man über so etwas Bericht erstattet. Sondern halt eben der verlängerte Arm der Verdachtsberichterstattung im Netz. Und dadurch entstehen ja dann dünnt sich etwas auf und dadurch wird es so unglaublich unsachlich, so unglaublich unseriös und es gibt einen seltsamen Täterschutz, es gibt oft auch einen seltsamen Opferschutz. Das hat ja mit dem Journalismus in dem Sinne nichts mehr zu tun. Aber es gibt natürlich auch Medien, eben nicht nur die Bild, die natürlich auch wissen, dass man mit sowas unglaublich Abos verkauft und sowas klickt unglaublich gut. Und manchmal werden dann verschiedene Sachverhalte auch miteinander verquirlt und zu einer juicy Story aufgebaut, die dann natürlich wieder ins Netz schwappt und wieder zurück. Hat aber mit dem Rechtsstaat in dem Sinne natürlich nichts mehr zu tun.
Tja, der Rechtsstaat, der jetzt erstmal entschieden hat, das ist das Thema, über das wir sprechen. Keine Ermittlung gegen Till Lindemann von Rammstein.
Es bleibt aber den Fans immer noch vorbehalten, einem Gefühl stattzugeben und zu sagen, nach all dem, was ich auch am Rande dessen erfahren habe, rein moralisch habe ich da jetzt keinen Bock mehr drauf.
Tja.
Der Markt regelt.
Nächstes Thema. Es läuft gerade nicht so gut im deutschen Sport. Zum ersten Mal ist eine Leichtathletik-WM zu Ende gegangen, ohne dass irgendein deutscher Sportler, eine Sportlerin eine Medaille mitgebracht hätte. Das ist das war die Sportschreckensnachricht vom Wochenende.
Ja.
Aber das Gute ist, wir haben jetzt endlich eine Antwort und die kommt vom FDP-Politiker Konstantin Kuhle. Micky Beisenherz auch gut vertraut aus verschiedenen Debattensendungen, wo er schon bei Ihnen zu Gast war. Ich lese mal vor, was er geschrieben hat auf Twitter. Angesichts des schlechten Abschneidens der deutschen Mannschaft bei der Leichtathletik-WM in Budapest wird klar, die Abschaffung der Leistungsmessung bei den Bundesjugendspielen ist falsch. Die Kultusminister der Länder sollten den bisherigen Modus der Bundesjugendspiele beibehalten. Zitat Ende, FDP-Politiker Konstantin Kuhle.
Ja.
Micky Beisenherz, mehr Leistung, weniger Kuschelpädagogik.
Ja, der Satiriker Dax Werner, den ich sehr, sehr schätze und sehr lustig finde, der hatte etwas Ähnliches geschrieben, aber das in dem Falle eher als Gag. Und zwar, dass die Auszahlung des Kindergeldes gekoppelt sein sollte an die Leistung und das Abschneiden bei den Bundesjugendspielen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also leicht paraphrasiert wiedergegeben. Stichwort Feiertag. Für mich waren die Bundesjugendspiele nie solche. Ich weiß, Sie können es Sicht nicht vorstellen, aufgrund meiner athletischen Modelfigur. Aber das waren keine Freudenfeste für mich, die Bundesjugendspiele.
Das kann
damals.
Ich mir wirklich nicht vorstellen.
Also ich habe niemals.
Ich hätte jetzt gedacht, immer Ehrenurkunde.
Nein, ich habe niemals Post von Richard von Weizsäcker bekommen, der die damals ja unterschrieben hat. Sondern es war für mich wirklich immer ein jämmerliches Abschneiden. Ich war ein ich war generell jetzt kein brillanter Schüler, aber ich war ein sehr, sehr schlechter Sportler. Sehr lange. Deswegen, also ich weiß, wie es sich anfühlt, diese Demütigungserfahrung, Sportunterricht, respektive Bundesjugendspiele. Und trotzdem, es ist ja, also ich finde es grundsätzlich ganz gut, dass man diesen Fachbereich Sport, in dem Falle auch die Bundesjugendspiele, weiterhin mit Noten versieht, weil das natürlich auch für andere, die in anderen Disziplinen nicht so besonders gut performen, mal ein Tag ist, an dem sie dann ihrerseits auch mal auftrumpfen können im Vergleich zu den anderen. Es ist ja sowieso auch, also klar kann man diese Kategorien aufweichen und so, aber am Ende sieht ja jeder Mitschüler, jede Mitschülerin ja trotzdem, dass einer für einen einigermaßen akzeptablen Sprung dann 13 Versuche braucht oder 12 Mal die Kugel werfen muss, bis sie dann irgendwie auch mal an so ein okayes Niveau ranreicht. Also ist ja am Ende wurscht.
Entschuldigung, ich dachte kurz, wir reden jetzt schon über Meseberg und die
Ampel. Ach so. aber die Kopplung ist natürlich sehr lustig. Ja. Also zu glauben, wenn die Bundesjugendspiele in ihrer alten Form bestehen blieben, dass dann die deutschen Athleten und Athletinnen und ja vermutlich auch die Fußballer und Fußballerinnen, dass sie dann wieder Medaillen und Pokale holen. Finde ich übrigens ganz toll, wie sich der deutsche Sport gerade alleine schon dagegen versichert, dass irgendein Verbandsboss, irgendeine Sportlerin abbusselt gegen ihren Willen, dass man sagt, wir sorgen einfach dafür, dass hier gar nichts geholt wird, um gar nicht erst in die Gefahr zu geraten.
Da kommt es zu keinem Kuss. Okay, ja. Interessanter Gedanke. Ich meine, diese Frage mit der Leistung und dem Leistungsdrill, ne? Ja. Also um dann deutlich zu machen, wir haben jetzt nicht einfach nur einen Politiker der FDP, ein sehr kluger, toller Mann, aber zweite Reihe. Ja. Erste Reihe ist ihm beigesprungen, der Finanzminister Christian Lindner.
Ich dachte Frank Schäffler.
Und direkt danach Kubicki. Christian Lindner, seines Zeichens FDP-Chef und Finanzminister, hat also auch nachgelegt und hat gesagt, Konstantin hat recht, der Verzicht auf Leistungsmessung ist geradezu symptomatisch. Mhm. Und ich finde, Was ich interessant daran finde, ich weiß aber nicht, ob es eigentlich für diese FDP-Politiker spricht oder gegen sie, dieser Leistungsdrill im Sport und die Frage, wie gut ist man, wie viel Medaillen bringt man nach Hause, könnte einem zu den Gedanken führen, die DDR-Sportförderung, Sportpolitik wäre eigentlich ein guter Ansatz, weil die waren ja unglaublich erfolgreich und da war natürlich unglaublich viel Drill, Leistungsmessung und so weiter.
Medizin. Sollte man vielleicht an der Stelle auch nicht ganz vergessen. Liebe Grüße an Ines Geipel und Co. Ne? Ja, also das darf da vielleicht in diesem Falle nicht ganz unter den Tisch fallen. Ja, ist immer ein bisschen schwierig. Man kann natürlich einerseits die These aufstellen, dass es auch sehr viel mit Alternativangeboten zu tun hat. Also ich selbst, die deutschen Profifußballer haben ja bei der WM 2018 den Titel auch deshalb verpasst, weil sie bis 5 Uhr morgens PlayStation gespielt haben, bis Jürgen Löw wie so ein Herbergsvater irgendwann den Strom und das WLAN abgestellt hat. Naja, klar. Oh. Und 2022 war die WM, haben wir es dann auch ohne PlayStation geschafft, nicht weiterzukommen. Nur, es gibt natürlich alternative Angebote. Also man kann natürlich auch sagen, dass diese mangelnde Leistung im Sport, vor allen Dingen im Fußball zum Beispiel, auch sehr viel mit einer, sagen wir mal, intellektuell überfetteten Gesellschaft zu tun haben, die zu viele Angebote haben. Also zu viel PlayStation, zu viel Shisha-Bar, könnte man sagen. Man kann auf der anderen Seite auch sagen, es gibt vielleicht zu wenig attraktive Sportangebote, zu wenig Plätze, Fußballplätze, zu wenig Sporthallen, die frei sind. Wahrscheinlich stimmt irgendwie beides. Also möglicherweise mangelt es bestimmten prekären Gebieten an Sportstätten. Ich erinnere nur an die Nordstadtliga in Dortmund, die seit einigen Jahren sehr erfolgreich ein Angebot schaffen für junge Menschen, auch als kulturelle Begegnungsstätte, dass sie sich für Sport, in dem Falle für Fußball, begeistern, weil sie angefangen haben, kleine Plätze dort aufzubauen, Sportstätten zu errichten, Angebote zu schaffen, wo junge Menschen, vor allen Dingen aus sozialen Brennpunkten, überhaupt mal hinkommen, um Sport zu treiben. Mhm. Das kann man sagen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch ganz viele andere Dinge, die junge Menschen in den Kopf kriegen, anstatt dann halt Sport zu treiben und dort Leistung zu bringen.
Genau, und Leistung bringen und Leistung auch entsprechend anerkannt zu bekommen. Ja. Ich glaube, darum dreht es sich auch im Kern so ein bisschen. Ne? Also inwieweit darf ich und soll ich sagen, du bist der Beste, du hast die beste Zeit und die anderen, sagst du damit natürlich auch, ne? Sind halt die Loser oder sind auf jeden Fall nicht so gut. Ja, inwieweit das, und da merkt man natürlich diesen FDP-politischen Geist, den liberal.
Leistung muss sich wieder lohnen, ne?
Genau, der da drin ist. der, und das frage ich jetzt auch den heute passionierten Sportler, weiß ich, aber Sportbegeisterten.
Aber Leistungssportler würde ich es nicht nennen, aber Freizeitsportler.
Wie wichtig ist dieser Leistungsgedanke beim Sport als Antrieb?
Ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Du musst ja irgendwie einen Anreiz haben, durch eine herausragende Leistung auch besser gerankt zu sein als andere. Sonst wirst du ja nicht in ein System hineinkommen, in dem Leistung immens wichtig ist. Klar, ist Leistungssport muss ja ab einem gewissen Zeitpunkt, muss ja irgendwie gemessen werden und bewertet und benotet werden. Mhm. Das geht ja gar nicht anders.
Ich muss zum Abschluss dieses Gesprächsteils hier bekennen. Ich hatte natürlich fest erwartet, Micky Beisenherz hat immer eine Ehrenurkunde mit nach Hause gebracht bei den Olympiaspielen und wollte dann schon bekennen, bei mir war es nur die Siegerurkunde. Das ist ja quasi so die zweite Stufe. Ne?
Nein, da sind Sie also wirklich mir weit voraus. Anderer Ansatz ist natürlich auch, vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass wir Deutschen in den letzten Jahren einfach als Land zu reich gewesen sind. Ne? Man kennt ja die Beispiele aus Brasilien, dass der Fußball für einige die einzige Möglichkeit war, es da rauszuschaffen und dass sie deswegen besonders hart trainiert haben und den ganzen Tag Fußball gespielt haben. Das wäre natürlich jetzt im Umkehrschluss so, Deutschland muss eine große Verwähler werden, um im Fußball wieder leistungsfähig zu sein.
Wir brauchen endlich wieder einen Niedriglohnsektor, würde wahrscheinlich bei der FDP auf eine Rotstoß.
Ich glaube auch, ja.
Zum Bundespräsidenten habe ich eine schöne Geschichte, denn mittlerweile sind meine Töchter in diesem Bundesjugendspielalter.
Ja.
Und meine Große hat auch nur, ich glaube, nur eine Teilnahmeurkunde mitgebracht. Mhm. Die wird nicht vom Bundespräsidenten unterschrieben.
Das kann ich
bestätigen. Sie hatte das aber mitbekommen, dass die anderen das durchaus bekommen haben und hat mitbekommen, dass ihr Vater, nämlich ich, mit dem Bundespräsidenten auf eine Reise geht als Journalist und gab mir dann wirklich diese Urkunde in die Hand, die Teilnahmeurkunde, und bat mich, ob ich nicht Frank-Walter Steinmeier bitten könnte, die zu unterschreiben. Ich habe es gelassen.
Hätte ich doch gemacht.
Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Micky Beisenherz, wir haben noch gleich andere Sportthemen, Sportpolitik. Ich war irgendwo
meine
dazwischen.
Tochter wollte ein Autogramm von Nina Chuba. Wenn die jetzt auch nochmal Bundespräsidentin wird, dann vielleicht.
Und wenn jetzt beide zugehört haben, Frank-Walter Steinmeier und Nina Chuba, dann würde ich sagen, meldet euch. Ja? Wir schauen auf die Themen des Tages und das wahrscheinlich überraschendste Phänomen dieser Tage insgesamt. Luis Rubiales, der Präsident des spanischen Fußballverbandes, ist immer noch im Amt.
Wie geht es seiner Mutter?
Ja, die im Hungerstreik ist.
Die hat Kirchenasyl, ist im Hungerstreik und ich sage, ich warte minütlich darauf, dass Papa Djokovic sich auch noch einschaltet. Die UN sind ja mittlerweile auch, also völlig absurd eigentlich, ne? Jetzt die United Nations bringen sich auch noch ein und sagen, wie schwer kann es eigentlich sein, sich mal zurückzuhalten, wenn da eine Frau ist? Und die Frage darf man sich ja durchaus auch nach wie vor stellen.
Also ich weiß nicht, ob man das sagen muss, ich sage das ja gerne mal, für alle, die es verpasst haben. Mhm. Es geht um diesen Kuss, den Kuss des Fußballpräsidenten auf den Mund der Spielerin, die WM mit nach Hause geholt hat für Spanien, die Fußball-WM, Jenny Hermoso, ungewollt auf den Mund geküsst. Ja. Es gibt jetzt da man würde sagen im Journalismus, eine neue Entwicklung. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu groß ist, aber die Bild-Zeitung berichtet über einen neuen Verteidigungs-Move des Präsidenten, der einen Videoschnipsel zeigt, wie die Spielerinnen danach feiern, also auch nach dieser Kussszene ihren Sieg und aber auch diesen Kuss feiern und die ganze Zeit irgendwie Beso, Beso Ruf. Also offenbar, das ist die Verteidigungslinie des Rubiales.
Also soll belegen, dann kann es ja so schlimm nicht gewesen sein, wenn sie jetzt gemeinsam betrunken diesen Kuss feiern.
Ja. Genau. Ändert das was?
Nee, ändert es nicht. Also es bleibt ja das, was ja die halbe Welt gesehen hat, dass dieser Mann sich die Frau gegriffen hat mit beiden Händen und sehr deutlich gezeigt hat, ich, der Verbandspräsident, kann mir die Frau greifen, wann immer mir danach ist und ihr meine Lippen auf ihre drücken. So, das ist ja nach wie vor so. Ob die Spielerin da leicht angetrunken diese Absurdität der Situation humorvoll aufnehmen und sich erstmal darüber lustig machen, das ist ja auch eine Form des Umgangs damit. Ja. So, und es bleibt ja das, was sie gesagt hat. Das war mir nicht recht, das war mir nicht angenehm. Das steht ja nicht im Widerspruch zu dem, dass man damit umgeht und sagt, mein Gott, wie absurd war das eigentlich. Aber dieses Beispiel Rubiales ist ja wieder ein sehr schönes Beispiel dafür, wie die Kommunikation des Missverhaltens fast noch die Sache schlimmer macht als der Übergriff, der ja war, klar, unstrittig, als solcher. Mhm. Also ja, hätte
das,
er,
das wäre
hätte
schnell
er,
aus der Welt gewesen.
Ich glaube, ne? Hätte er frühzeitig, und zwar in dem Moment, kurz danach gesagt, pass mal auf Leute, wir haben es gerade hier alle gesehen, was ich gemacht habe, war überhaupt nicht in Ordnung. Sowas darf mir nicht passieren und da kann ich nur die Spielerinnen und die Spielerinnen um Verzeihung bitten und sagen, pass mal auf, das kommt nicht mehr vor, das war nicht in Ordnung. Ich glaube, dann hätte man die Sache aus der Welt gekriegt. Dann hätten zwar auch viele Leute sich aufgeregt, völlig zu Recht, aber ich glaube, diese Rücktrittsforderungen hätten dann nicht mehr so heftig im Raum gestanden.
Er hätte das einfach so machen müssen wie Karl-Heinz Rummenigge, ne? Also Wording. Wenn man Weltmeister, also ich zitiere nochmal, ne? Ja. Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional und was er da gemacht hat, ist, ja, sorry, mit Verlaub, absolut okay.
Absolut.
Rummenigge, ihm springt heute.
Das kann
heute
man beim Sportbild Award wahrscheinlich auch erzählen. Das ist ja so eine Art Safe Space für gefühlvolle Männer.
Genau, aber das ist ein interessanter Punkt. Mhm. Micky Beisenherz ist ja nicht nur Podcaster im seriösen News-Umfeld, sondern auch im absolut seriösen Fußballumfeld. Fußball MML heißt ein Podcast, ja, den sie mitverantworten. Also sie haben da eine gewisse Ahnung, auch auf dem Platz. Und was ich ja immer schon, also Frauenfußball mal ausgeblendet, schon bei Männerfußball immer interessant waren, diese unglaublich homoerotische Energie, die frei wird in diesen Emotionsmomenten. Wenn ein Tor geschossen wird, wo sich Männer anfassen, umarmen, küssen, auf eine Art und Weise, wie sie das wahrscheinlich in einer Kneipe nie machen würden.
Ja, das ist wahr, ja.
Und also ich finde es insofern interessant, da scheint sich ja wirklich etwas freizusetzen, etwas Unkontrolliertes, was man
in einem körperlichen Sport über 90 Minuten, in der die Spannung auch so extrem hoch ist, dass ich in diesem Fall eine Art von positiver Körperlichkeit Bahn bricht, denn auch Männer, Riesenüberraschung, jetzt im Jahr 2023, sind ja auch in der Lage zu Gefühlen, sogar im Zweifel auch zu Zuneigungsbekundungen. Und der ein oder andere möglicherweise verklemmte Mann denkt in diesem Moment nicht nach, dass die Zuneigung, die er da gerade aus sich herausfließen lässt, einem anderen Mann zuteil wird. Das sind ja Bilder, die wir alle sehr positiv. Es geht ja auch immer um die Brechung der Bilder. Mhm. Deswegen fand ich diesen Baerbock-Merkel-Vergleich so unglaublich unpassend, als sie sagte: Was glauben Sie denn, was los gewesen wäre, wenn Merkel sich Philipp Lahn damals gegriffen hätte?
Beim WM-Sieg,
das passt ja. Also erstmal, weil Merkel auch nicht Verbandschefin ist, aber weil es ja auch bei dieser ganzen Situation darum geht, ein Bild nicht zu brechen. Also die eher emotionslose Merkel schnappt sich Philipp Lahn, sondern Rubiales hat ja ein Bild bestätigt, und zwar des Patriarchats, des mächtigen Mannes, der sich eine Frau nimmt, wann immer er will.
Das haben sie ja auf Twitter so auch argumentiert, so richtig, haben viele nicht so richtig verstanden.
Es wurde mit einem tausendfachen Du Hurensohn, wir erklären dir jetzt nochmal, was Übergriffigkeit bedeutet, kommentiert. Ein paar haben es verstanden, über die bin ich sehr glücklich.
Das ist gut und ich freue mich, dass wir jetzt gerade nicht auf Twitter miteinander kommunizieren, sondern hier im Radiostudio, wo man immer einen kleinen Moment länger hat, um mal einen Gedanken auszuführen. Micky Beisenherz, vielen Dank bis hierhin. Wer sich gefragt hat, warum haben die eigentlich bis jetzt nicht über die Regierungsklausur in Meseberg geredet, ich sage Ihnen gleich, warum. Wir tun es aber noch auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, jetzt reden wir wirklich über die Regierungsklausur in Meseberg. Die ist nämlich, oder vielmehr, die ist gerade auch in diesen Stunden zu Ende gegangen. Und wir haben das nicht nach hinten geschoben, weil wir das nicht so wichtig fanden. Wir haben das nach hinten geschoben, weil wir hören wollten, was denn die Ampelspitzen selbst sagen darüber, wie es war. Vor einer guten halben, dreiviertel Stunde hat die Pressekonferenz begonnen mit dem Bundeskanzler, mit dem Vizekanzler, mit dem Finanzminister. Und wir schauen drauf mit meinem heutigen Gast, mit Micky Beisenherz und vor allem aber auch an dieser Stelle mit Markus Pindu aus unserem Hauptstadtstudio. Der hat nämlich zugehört und kann uns sagen, was sagen Sie denn?
Ja, sie machten sich zunächst einmal gegenseitig Mut. Man habe also viele Gesetze auf den Weg gebracht, sagte Bundeskanzler Scholz, in Bezug auf mehr Wachstum, Bürokratieabbau und Digitalisierung. Wirtschaftsminister Habeck sagte, dass der Eindruck, dass es tatsächlich Dinge gebe, die Koalition nicht gut anpacke, auch zu Angst und Angstmacherei eben führe und dass das eben einen Raum eröffne für Rechtspopulisten. Und der Finanzminister Lindner sagte dann, man sei eine Regierung, aber natürlich gäbe es da auch Hämmern und Klopfen, wenn Dinge ausgehandelt würden. Und das nahm Scholz dann auch auf und sagte, ja, also in Zukunft wäre ihm lieber, wenn das Hämmern und Klopfen nur mit Schalldämpfer in der Öffentlichkeit ankommen solle.
Okay, Micky Beisenherz.
Da merkt man, dass der Mann handwerklich noch nicht allzu viel gearbeitet hat in den letzten Jahrzehnten.
Das wäre einem Dachdecker Kurt Beck nicht passiert, meinen Sie. Ja. Ich versuche gerade bei diesem Themenkomplex Ampel und Ampel-Performance irgendwie mir originelle neue Fragen auszudenken. Und
Herr Pindur, wer hat denn beim Hölzchenziehen verloren und muss jetzt den Kanzler loben von den Ministern und Ministerinnen? Wer tritt denn jetzt vor und sagt, Olaf Scholz, ein sehr guter Kanzler? Wer muss diesmal ran?
Meinen Sie jetzt Lindner und Habeck damit oder von denen kann ich nur berichten.
Ja.
Die haben natürlich beide auch herausgestrichen, dass sie eben ganz schön produktiv waren auch in letzter Zeit. Und dass das zwar nicht immer reibungslos gegangen sei, aber dass es eben funktioniert habe. Und Themen wie zum Beispiel den Industriestrompreis, nachdem Bundeskanzler Scholz auch gefragt wurde, die wurden schlicht und ergreifend einfach ausgespart und nicht klar beantwortet, das muss man sagen. Aber es gibt eben auch einiges an Konkretem, wo man sich auf die Schulter klopfen kann. Das wollen wir auch nicht vergessen. Also ein Bürokratieabbaugesetz ist geplant, das soll dann auch auf den Weg gehen. Und vor allen Dingen das Wachstumschancengesetz muss da noch erwähnt werden. Da gibt es Steuererleichterungen, besonders für kleine und mittelständische Firmen, die eben einen Anreiz bieten sollen, zu investieren. Die Verbände, die auch große Konzerne repräsentieren, kritisierten diese Maßnahmen im Vorfeld schon als zu halbherzig. Aber all diese Anreize sollen dahin gehen, dass Unternehmen eben mehr in Energie- und Ressourceneffizienz investieren können. Und das ist natürlich auch für kleine und mittelständische Firmen wirklich wichtig.
Ich meine, das ist nie verkehrt, wenn man einfach mal auf diese ganz konkreten Dinge hinweist, die dann wirklich passieren. Wobei ich auch Micky Beisenherz so ein bisschen überrascht war, als ich dann in den Meldungen hörte, auf einmal, das kam ja dann gestern schon, ein 10-Punkte-Plan.
Ja, ja. Klingt ja erstmal gut.
Genau, ne? Klingt super. Und dann merkt man, aber eigentlich ist das nochmal eine nette Zusammenschreibung von vielen Dingen, die man sowieso vorhatte. Ne?
Also
da ist man dann auch schon stark im Bereich der PR.
Ja, ist denn Meseberg nicht sowieso eher so ein gefühliges Miteinander? So, dass man sich trifft, dann verkostet man gute Weine, vielleicht kommt mal irgendwie, was weiß ich, ein Jongleur oder so, dass man sich einfach auch mal wieder besser, so ein Incentive, ne, so eine Teambuilding-Maßnahme. Dass sie da mit was Konkretem kommen, ist ja toll.
Also ich stelle mir das mit dem Teambuilding nicht unbedingt immer als vergnügungssteuerpflichtig vor. Tatsache ist natürlich, da werden viele Maßnahmen gebündelt. So, und diese Maßnahmen werden dann in Meseberg präsentiert. Andersherum, da ist auch eine Menge Input. Gestern hat man den Tag darauf verwandt, sich auch von Experten etwas über künstliche Intelligenz und deren zukünftige Rolle erklären zu lassen.
Soll die übernehmen?
Und ich würde davon abraten, aber das kann natürlich auch in der Verwaltung, in der öffentlichen Verwaltung eine Rolle spielen und tatsächlich auch dafür spricht, dass man eben da etwas auch auf die Seite schaffen wollte, dass man das Thema Kindergrundsicherung im Vorfeld schon abgeräumt hat. Nicht ganz endgültig, da wird wohl hier und da nochmal gehämmert und geklopft werden, wie es so schön heißt. Aber dieses Thema hat man abgeräumt und auf der Klausur selber wurde eigentlich dann zusammengefasst, gebündelt und man kann das dann präsentieren nach außen. Das ist sicherlich auch Teil der politischen Inszenierung, aber ich meine, das ist auch ein legitimer Teil einer politischen und einer jeden politischen Inszenierung.
Also Meseberg, die Regierungsklausur ist zu Ende. Kindergrundsicherung hat man vorher abgeräumt. Energiepreissenkung für die energieintensiven Konzerne, die wird nach hinten vertagt. Und zwischendurch war es offenbar ein interessanter Input. Danke für diesen Input, Markus Pindur und Micky Beisenherz. Unser Tagesinput ist an dieser Stelle.
Schade, ich hatte noch 25
vorbei.
Fragen an Markus Pindur.
Die reichen wir bitte dann nach und klären sie zeitnah. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Immer schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geadelt.
Immer gerne Sie da zu haben.
Herr Frenzel, und lassen Sie sich küssen.
Ich fühle mich geküsst und fühlen Sie sich eingeladen, meinetwegen auch geküsst. Wenn Sie morgen zu uns kommen wollen, können Sie direkt kommen ins Humboldt-Forum. Dann ist Pina Atterlei zu Gast.
Oh, toll.
Und wird dort mit mir über die Themen des Tages sprechen. Eine geschätzte Kollegin im Fernsehen mit tollen Produkten, würde ich sagen, mittlerweile tollen Herangehensweise. Und sie hat mir schon verraten, sie hat nämlich bald ein Robert Habeck-Interview, das sie vorbereitet. Und wir werden also mal über dies und jenes sprechen. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie zu uns stoßen können, also das Humboldt-Forum steht in der Mitte Berlins, kommen Sie einfach hin, geht auch ohne Voranmeldung. Alle weiteren Informationen, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Micky Beisenherz, Sie sind aber nicht da morgen, oder?
Ich muss morgen noch ein Kinderbett zusammenbauen.
Dann tun Sie das. Tschüss.